Wer ist bereit für den Urlaub? Ich bin's auf jeden Fall. Die andere Frage ist, was für ein Packtyp bist du? Brauchst du auf jeden Fall immer einen Koffer? Oder sagst du, ich habe alles, was ich brauche? Damit komme ich klar, auch in 14 Tagen Urlaub. Ilka hat uns eine ganz tolle Einleitung gemacht, deswegen möchte ich gar nicht mehr viel zu Beginn sagen. Außer vielleicht für euch noch zur Einordnung, warum ich hier heute vorne stehen darf. Ein paar wissen das vielleicht auch schon. Ich mache seit ungefähr einem Jahr eine Ausbildung in biblisch-systematischer Seelsorge und muss dann in jedem Modul auch Lektionen halten. Und normalerweise bin ich damit bei den Jugendlichen im U-Punkt. Aber wir merken die Sommerpause jetzt auch. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich quasi diesen Sonntag heute als Ausweichtermin bekommen habe. Wir werden uns heute mehr oder weniger ganz klassisch mit einem Bibeltext beschäftigen, da ein paar Begriffe, ein paar Punkte näher anschauen, was wir uns vielleicht mitnehmen können, wo wir entdecken können, was vielleicht in unserem Koffer so alles drinsteckt. Bevor wir uns den Text direkt anschauen, möchte ich, dass wir uns mit dem Kontext beschäftigen. Der Bibeltext von heute steht im 2. Timotheusbrief. Und wie der Name sagt, gab es da schon mal einen 1. Timotheusbrief. Und das ist ein persönlicher Brief, den der Apostel Paulus an Timotheus schreibt. Die beiden kannten sich lange, die waren auch eng miteinander verbunden. Paulus bezeichnet ihn als seinen Sohn. Die waren verbunden durch Gemeindegründungen, durch Missionsreisen. Und der Brief, man geht davon aus, dass Paulus ihn kurz vor seinem Tod geschrieben hat, zu dem Zeitpunkt, weil er bereits in Rom war, wo er hautnah erleben musste, was es bedeutet, wenn man im Römischen Reich verfolgt wird als Christ, wo er vor Gericht stehen musste und wo auch davon berichtet, dass ihn viele Weggefährten verlassen haben. Und das bedeutet, dieser Brief ist sehr persönlich und sehr reich an einem quasi Appell für den Timotheus. Das heißt, Themen, die relevant sind, sind: halte am Glauben fest, bleib treu, ich bin so dankbar für dich. Wir haben das Problem, dass wir Christen verfolgt werden. Wir haben das Problem in den Gemeinden, dass immer wieder Leute auftauchen, die ihr Lehren verbreiten. Da müssen wir aufpassen. Das ist also quasi der Kontext, in dem wir unterwegs sind. Und ihr werdet vieles von dieser Atmosphäre und dieser Stimmung auch in unserer Textpassage entdecken. Und zwar ist es im 3. Kapitel von insgesamt 4 Kapiteln in diesem Brief. Am Ende hin sind es die Verse 15 bis 17. Raimund, soll ich mich irgendwie anders hinstellen? Ich kann weitermachen. Okay, wunderbar, auch schön. Also die Verse 15 bis 19, ich lese aus der NGÜ. Und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich möchte mir mit euch gemeinsam die Verse Stück für Stück anschauen, was drinsteht. Und das Besondere am Vers 15 ist, dass es in der deutschen Übersetzung mitten im Satz beginnt. Deswegen dachte ich, nehmen wir noch den Vers 14 mit rein. Da beginnt es eben: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Das heißt, dieses Thema des gesamten Briefes kommt hier nochmal zum Ausdruck. Paulus fordert auf, am Glauben festzuhalten und auch nicht davon abzuweichen. Wenn wir uns nun näher mit dem Vers 15 selbst beschäftigen, ich habe euch immer wieder wichtige Begriffe, die für uns quasi so kleine Leuchttürme heute sind, markiert, jeweils immer mit der Bedeutung, dass ihr auch gleich mitlesen könnt. Paulus spricht davon, dass Timotheus, der eine christliche Prägung erfahren hat, schon von klein auf mit den Heiligen Schriften vertraut ist. Und das Wort, was hier im Urtext steht für Vertrauen, meint nicht nur ein theoretisches Wissen. Hier geht es darum, dass die eigene Überzeugung da zusammenkommt. Das fände ich für mich persönlich auch einen sehr wichtigen Punkt, weil ich erst letzte Woche mit jemandem im Gespräch war, wo wir es davon hatten, dass auf der einen Seite ist es so wichtig, sein Bibelwissen zu erweitern. Und ich habe gemerkt, dass für mich der Aspekt so wichtig wurde, ja, das Wissen allein reicht ja nicht aus, wenn es keine Auswirkungen hat auf mein Leben und wenn es nichts mit mir tut. Den nächsten Punkt, den wir hier betrachten, ist, dass Paulus von den Heiligen Schriften schreibt. Und jeweils die Begriffe einzeln, wenn man sie wortwörtlich übersetzt, da geht es ihm auch darum, dass er das Alte Testament meint. Zu dem Zeitpunkt, wie Paulus seinen Brief geschrieben hat, gab es ja das Neue Testament nicht. Und das bedeutet, er bezieht sich nicht nur auf die Gesetze, er meint auch alle Propheten, alle Bücher, die wir eben im Alten Testament haben. Das ist das, wovon Paulus spricht, womit man eben sich beschäftigen soll und daraus sein Wissen haben soll, das eben zusammenfällt mit den eigenen Überzeugungen. Das Besondere ist gleichzeitig auch, wenn Paulus vom geschriebenen Wort spricht oder schreibt, dass in der Bedeutung auch gleichzeitig die Rede davon ist, dass es eine Autorität hat und ein Gewicht hat. Und wir sehen ja auch gleichzeitig im Vers, dass es die Funktion hat, zur Rettung zu führen und in der Übersetzung steht, zur Rettung nötig sein. Aber tatsächlich ist im Urtext das Wort Kraft haben gemeint. Das bedeutet, Paulus betont hier bereits im Vers, dass die Schrift eine Autorität hat, aber auch eine Kraft hat, Dinge zu tun. Und dadurch bekommt sie aufgrund dieser Stellung auch ein gewisses Recht. Und das ist quasi in seiner Argumentationskette auch immer so diese Grundlage, von der er ausgeht. Was ich auch noch sehr interessant fand, ist, wenn Paulus schreibt, dass wir die Schrift zur Rettung brauchen, dann geht es nicht nur darum, dass das Wort Gottes alle Menschen erreichen soll, damit sie Christen werden und Gottes Kinder werden. Nein, es sind sehr viele Aspekte von Rettung gemeint, die darunter fallen. Das kann eben auf unsere irdischen, es kann auf unsere geistlichen Probleme sich beziehen und auch einfach auf den menschlichen Zustand von der Welt, in der wir heutzutage leben. Und das bedeutet, wenn Paulus das an Timotheus schreibt, mit dem er schon jahrelang unterwegs war, Gemeindegründen, der quasi schon ein reiches und mehr oder weniger langes Christenleben führt, dann sagt er, und immer noch gilt für dich und damit auch für uns dieser Aspekt, dass wir Rettung brauchen und wir die Schrift dafür brauchen und das hat noch nicht aufgehört. Entschuldigung, ich bin es so gewohnt, vom U-Punkt immer zu fragen, ob ihr zwischendurch Fragen habt. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Wir werden uns weiter begeben an den Vers 16. Das wird heute unser Schwerpunkt sein. Im Vers 16 betont Paulus noch einmal, warum die Schrift die Stellung und die Autorität hat, von der er zuvor schon gesprochen hat. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Paulus Hauptargument ist die Schrift, die Heilige Schrift, und da dürfen wir auch heutzutage das Neue Testament dazu zählen, ist von Gott inspiriert, von ihm gehaucht. Und ich finde es ein sehr schönes Bild, dass Gott seine Worte gehaucht hat. Er hat sie nicht geschrien, er saß auch nicht und hat getippt und hat dann wieder mal die halbe Seite gelöscht und beschlossen, er schreibt das noch einmal neu. Es war gehaucht, das bedeutet, es war verbunden mit seinem Atem, mit Leben und Lebendigkeit und mit etwas, was natürlich ist, worüber man sich nicht viel Gedanken macht, etwas sehr Ungekünsteltes. Wenn wir also manchmal vor einem Rätsel stehen, was gewisse Worte Gottes bedeuten sollen, dann liegt es nicht daran, dass er es uns schwer machen will, sondern es liegt einfach daran, dass es so natürlich und so ein Teil von ihm ist und wir als Menschen dann doch weit weg sind in unserem Verständnis von dem, wie Gott ist in seinem Wesen. Paulus startet hier seine Argumentationskette, dass eben die Schrift von Gott verursacht und inspiriert ist. Und dann ist der zweite Punkt, er sagt, das ist kein Selbstzweck, denn die Schrift, die hat einen Nutzen. Und er spricht von einem sehr großen Nutzen. Und dann zählt er einzelne Aspekte auf. Und wir werden uns diese Aspekte genauer anschauen. Der erste Punkt hier ist ja, die Schrift, sie unterrichtet in der Wahrheit. Das heißt, sie lehrt, sie bringt uns etwas bei, und zwar über den Punkt, was eigentlich Wahrheit ist. Das bedeutet, wenn wir in den Koffer schauen, was ist denn das Wahre? Vor allem bei den Deutschen. Bargeld, ne? Nur Bares ist Wahres. Und jeder, der auf eine Reise geht, weiß schon bereits im Vorfeld, wenn man eine Reise bucht, ohne Geld wird's schwierig. Und meistens, vor allem außerhalb der EU, muss man sich überlegen, wie kann ich bezahlen, welche Währung und so weiter und so fort. Ne? Und es ist eben dieses Bild, was für die Schrift verwendet wird. Wir bekommen Wahrheiten. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Christen stiften Frieden und gehen Konflikten aus dem Weg. Mein Verhalten jetzt ist nicht so schlimm. Gott ist schließlich gnädig. Ein guter Gott bewahrt sein Kind vor Leid. Höre auf dein Herz. Ich glaube, das ist Falschgeld, oder? Also jetzt, wenn ich mir nochmal den Schein anschaue und so wie sich das anfühlt, das stimmt ja überhaupt nicht. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr auf Falschgeld gestoßen seid? Und je mehr Falschgeld das ist, desto schlimmer ist das Ganze auch. Das kann ganze Existenzen vernichten. Nicht umsonst überlegen wir uns Systeme, dass wir das richtige Geld quasi erkennen und das Falsche aussortieren. Und darum geht es ja quasi auch hier in dieser Aufforderung, wir sollen die Wahrheit lernen. Wir sollen in der Lage sein, zu unterscheiden, was ist denn das richtige Geld und was ist das falsche Geld. Wir könnten uns jetzt versuchen, mit Fälschertechniken zu beschäftigen. Vielleicht gibt es irgendwo Newsletter, wo gesagt wird, das ist aktuell der neueste Trend bei den Fälscherbanden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir nicht hinterherkommen. Damit wir in der Lage sind, Falschgeld zu erkennen, ist es unabdingbar, dass wir das Original kennen, so wie es zu sein hat, wie sich das wahre Geld anfühlt, wie es tatsächlich ausschaut. Da muss ich keine Angst haben, dass ich die neuesten Fälschertrends gar nicht mitbekomme, weil ich ja das Wahre kenne. Wenn es heißt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Bringt Früchte hervor, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Wir müssen durch viele Bedrängnisse hindurchgehen, bevor wir in das Reich Gottes gelangen. Wer auf sein Herz vertraut, ist ein Tor. Wer aber in Weisheit lebt, wird gerettet. Ungefähr 2000 Jahre später, nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hat, merken wir, es hat nichts an seiner Aktualität verloren. Wir sind weiterhin dazu aufgefordert, aufmerksam zu bleiben. Wo sind vielleicht in meinem Glaubensleben, in meinem Bibelverständnis, in meinem Gottesbild noch Fake News? Wo muss ich aussortieren? Denn Fakt ist, 5 Euro richtiges Geld werden immer viel mehr wert sein als ein falscher Hunderter. Und darum geht es uns. Und dazu sind wir aufgefordert. Und gleichzeitig betont Paulus, dass die Schrift genau das kann, mir die Wahrheit beizubringen, die Gottes Vorstellungen und die seinem Maßstab entspricht. Und damit bin ich aber auch gleichzeitig aufgefordert, das Falschgeld, das ich noch habe, eventuell auszusortieren. Das können Sprüche sein wie: Hast du was, bist du was, ist halt Karma, bleib wie du bist. Das sind alles Dinge, die unseren Geldbeutel mit Falschgeld füllen und die wir loswerden dürfen. Der nächste Punkt in der Aufzählung von dem Nutzen der Schrift ist, dass die Schrift Schuld aufdeckt. Und das Interessante ist hier, wenn es darum geht, dass man überführt wird, ist, dass ein juristischer Begriff gewählt wird. Deswegen habe ich natürlich einmal für euch die Justitia mitgebracht. Juristischer Begriff meint, dass es nicht nur darum geht, dass die Polizei da irgendjemanden gefunden hat und der hat vielleicht sogar ein Geständnis abgelegt. Nein, es soll den gesamten Prozess abbilden und das Besondere ist auch, dass der Angeklagte seine Schuld erkennt. Er muss nicht ein offizielles Geständnis ablegen, er muss es nicht laut äußern, aber zumindest innerlich haben wir einen Umstand, dass der Angeklagte schuldig ist und das zumindest vor sich selbst zugibt. Und es gibt jemanden, der in diesem Prozess sehr viele Rollen einnimmt. Jemand, der quasi, nachdem die Ermittlungen abgeschlossen sind, auftritt als Staatsanwalt, als Ankläger, der aber auch gleichzeitig den Angeklagten verteidigt, denn der außerdem noch in die Rolle der Geschworenen schlüpft, das Ganze diskutiert und am Ende quasi beurteilt und dann auch noch den Richter spielt und eben die Strafe verhängt. Und wir machen an der Stelle einen kleinen Exkurs, denn es geht um das Gewissen. Das Gewissen nimmt all diese Rollen ein und wir schauen uns an die einzelnen Fähigkeiten, die das Gewissen eben mit sich bringt. Es ist in der Lage eben zur Selbstbeurteilung. Deswegen spricht es sowohl die Anklage, aber auch gleichzeitig die Verteidigung aus und es bewertet das Ganze und hat eben deshalb alle Rollen inne, die wir in einem Prozess haben. Das Gewissen ist aber auch gleichzeitig der Maßstab, der für die Bewertung angelegt wird. Und da ist das Besondere, dieser Maßstab, der ist nicht starr. Unser Gewissen ist formbar. Es wird geformt durch unsere Kultur, durch unsere Erziehung. Und deswegen spielt es hier eine wichtige Rolle, weil es eben im Gottes Sinne geformt werden soll. Anschließend haben wir eben noch die Konsequenz der Bewertung. Ich denke, jeder hat es schon mal erlebt. Ein gutes Gewissen fühlt sich toll an. Das schlechte Gewissen merkt man teilweise im Bauch oder irgendwo anders. Es werden eben tatsächlich unangenehme physiologische Reaktionen verursacht. Ich bin als Kind mit diesem Bild groß geworden, dass das Gewissen so ein Dreieck ist, das hier sitzt. Und wenn man was angestellt hat, dann beginnt es sich zu drehen und verursacht Schmerzen. Und da war aber die Warnung, wenn du dein Gewissen fleißig genug ignorierst, dann stumpfen diese Ecken ab und irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Und es ist leider etwas, wozu wir Menschen neigen, unser Gewissen gerne auch mal zu ignorieren oder es zu betäuben mit Rauschmitteln. Oder wir kommen auf die Idee, dass wir das Schlechte, was wir getan haben, ausgleichen können mit guten Taten. Das ist aber nicht das, was hier gemeint ist. Und nochmal zur Veranschaulichung habe ich euch ein kleines Bild mitgebracht, was wir schon fleißig im U-Punkt diskutiert haben. Das nennt sich die Erkenntnisschere. Und es soll einfach das Prinzip darstellen, dass wir in unserem Leben hoffentlich in einem Prozess unterwegs sind, wo unsere Erkenntnis immer zunimmt, aber die Schere soll gleich groß sein. Das heißt, wenn ich erkenne, wie groß Gottes Gnade ist, ist es auch hilfreich, dass ich erkenne, wo ich Fehler gemacht habe und wo ich tatsächlich schuldig geworden bin vor Gott. Und in dem Moment werde ich auch erkennen, wie groß das Kreuz ist und wie sehr ich die Vergebung brauche. Das ist das, wovon Jesus spricht in Lukas 7, wenn er eben sagt, ein Mensch, dem große Schuld vergeben ist, ist viel dankbarer. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das Gewissen ist das Mittel, das mir beibringen soll, mich entlang der unteren Gerade zu bewegen, damit ich tatsächlich in dieses Denken reinkomme und erkenne, wie groß meine Schuld vor Gott ist. Dass wenn ich plötzlich Auto fahre und mich übermäßig über jemand anderen ärgere, es mir nicht nur irgendwie unangenehm ist, dass ich vielleicht ein bisschen die Kontrolle verloren habe, sondern dass ich plötzlich merke, Autofahren, das mache ich gerade nicht zur Ehre Gottes. Und es sieht vielleicht nach außen nicht schön aus, aber das viel größere Problem ist die Schuld, die ich vor Gott auf mich lade. Und das betrifft sehr viele Lebensbereiche. Da geht es plötzlich nicht nur darum, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr. Das betrifft auch Fragen, wie habe ich eigentlich gerade eingekauft? Wie gut verwalte ich tatsächlich mein Geld? Was ist mit meinem Zeitmanagement? Was bedeutet das für meinen Umgang mit Social Media? Was für einen Kommentar habe ich mich getraut, in der Anonymität des Internets zu schreiben? Und das Gewissen soll uns daran erinnern, wenn es durch Gottes Wort geformt ist, dass es nicht darum geht, um ethisches Verhalten, sondern dass es darum geht, dass Gottes Maßstab angelegt wird in unsere Bewertung. Es ist nicht Gottes Ziel, dass wir hier die ganze Zeit uns auf die untere Gerade konzentrieren. Deswegen ist ja auch das Wichtige, dass es den oberen Teil der Schere gibt. Aber auch hier die Erkennung der Schuld ist nur ein Teil der Aufzählung, denn es geht weiter. Und zwar haben wir im nächsten Punkt hier im Vers 16, sie bringt auf den richtigen Weg. Deswegen habe ich euch einen Wegweiser mitgebracht. Aber wie ihr feststellt, ist er ziemlich klein. Das liegt daran, dass selbst wir Deutschen manchmal ganz gut sind, Schilder zu ignorieren. Und das Wort, was im Urtext verwendet wird, hat deswegen, finde ich, ein bisschen mehr Kraft, weil es wortwörtlich darum geht, Korrektur zu geben und zurechtzurücken. Gott möchte, wenn ich eine Erkenntnis gehabt habe über meine Schuld, nachdem ich das richtige Maßstab angelegt habe, dass ich weitermache, dass ich meine Reise fortsetze, aber dass ich eben in der richtigen Richtung unterwegs bin, dass ich die Dinge, die in meinem Leben vor Gott und auch vor Menschen nicht in Ordnung sind, dass ich die in Ordnung bringe. Und die Bibel verwendet dafür ein sehr bekanntes Bild, was wir aus Epheser 4 kennen, vom Ablegen und Anziehen. Deswegen lese ich euch einmal den Text vor. Ihr wurdet gelehrt, den alten Menschen abzulegen, der früher zu eurem Leben gehörte und der sich durch trügerische Begierden selbst zugrunde richtet. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach Gottes Bild, seid ihr dazu berufen, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Kennzeichnend für dieses neue Leben sind Gerechtigkeit und Heiligkeit, die sich auf die Wahrheit gründen. Ich habe hier noch mal ein Diagramm mitgebracht, das den Vers zusammenfasst. Wenn wir hier die obere Gerade nehmen, dann ist es quasi das Alte, was wir haben an Gewohnheiten und Verhaltensmuster. Und die gestrichelte Linie steht im Moment da, wenn unser Gewissen uns überführt hat, wenn es uns aufgezeigt hat, da gibt es etwas, da hast du Schuld aufgeladen vor Gott und jetzt soll der Prozess losgehen, dass du das Alte loswirst. Und wir sehen aber, wir haben parallel dieses Neue und das beginnt im selben Moment. Wenn wir das Alte ablegen, sollen wir nicht in irgendein Vakuum gelangen. Nein, stattdessen soll das Neue dazukommen und irgendwann mal wird es quasi eins zu teils ausgetauscht. Lasst euch nicht beirren von dieser Linie, das ist Theorie. Unsere Praxis wird vermutlich so ausschauen, dass es ein bisschen gezackt ist, dann gibt es irgendwann mal Stillstand, dann geht es vielleicht sogar noch mal wieder zurück nach oben, ehe wir weitermachen in diesem Prozess. Es ist nicht Gottes Anspruch an uns, dass wir diese Geraden perfekt hinkriegen, aber er fordert uns auf, eben wenn wir das Alte lassen, dass wir auch gleichzeitig das Neue in unser Leben holen, Stück für Stück. Also all das, was man auch aus Verhaltenstherapien kennt, wo man sich überlegen soll, die stattdessen Handlungen, die ich machen kann, das beruht alles auf diesem biblischen Prinzip von Ablegen und Anziehen. Und wenn wir uns nun die Zusammenfassung, quasi den letzten Aspekt anschauen, dann fasst er, finde ich, aus meiner Sicht die ganzen Punkte nochmal zusammen, dass die Schrift uns eben erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Mit dem Wort Erziehung ist tatsächlich die Unterweisung von Kindern gemeint, also Menschen, die noch formbar sind, aber auch Menschen, die tatsächlich Erziehung brauchen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Gegenstand. Ich habe mich am Ende für einen entschieden. Ich weiß, es gibt auch andere Haushalte, wo andere Symbole eher stehen für Erziehung. Aber ich dachte, ich in dem Fall eine Tafel, weil ja auch in der Schule viel Erziehungsarbeit geleistet wird. Ihr seht bereits auf den Folien aufgezählt, es geht bei der Erziehung nicht nur darum, so hast du dich zu verhalten und das lernst du jetzt. Auch hier wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. Es geht um den Charakter, es geht um die Reife, es geht auch darum, den Menschen so auszurüsten, dass er bereit ist, Teil der Gemeinschaft zu sein, und zwar ein guter Teil davon. Das bedeutet, es geht hier auch, wie wir auf dem Bild davor gesehen haben, es beschreibt einen Prozess. Das muss eben kein Zaubertrick sein, so von 0 auf 100. Das hat Zeit und es braucht auch seine Zeit. Die Erziehung, die ist auch wieder zielgerichtet, und zwar zu einem Leben nach Gottes Willen, beziehungsweise ist im Urtext noch die Betonung mehr auf einem Leben, das Gottes Gerechtigkeit widerspiegelt. Also das Ganze dient einem Zweck. Und ich bin dankbar, dass ich selber keine Kinder habe, die ich erziehen muss, weil ich kriege das von meinen Geschwistern und Kinder, die Kinder haben, und auch meinen Freunden mit, wie hart Erziehung sein kann. Und dass diejenigen, die Erziehung brauchen, der Meinung sind, dass sie sie definitiv nicht brauchen. Und wie unfair das ist. Und deswegen finde ich hier das Besondere, dass Gott sagt, ich mache das. Ich erziehe meine Kinder. Ich überlasse euch nicht euch selbst. Und ich gebe euch ja auch das beste Werkzeug mit, damit ihr quasi erzogen werdet, dass es meinen Vorstellungen entspricht. Und dafür gibt es die Schrift. Und wir werden uns jetzt noch den Vers 17 anschauen, der das Ganze, wie ich finde, sehr gut zusammenfasst. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Paulus fasst hier seine These zusammen und ich finde, die hat es ganz schön in sich zu sagen, wer Gott gehört und die Schrift hat, ist damit automatisch allem gewachsen. Also alles, alles, alles. Der schließt da wirklich alles mit ein. Wenn Paulus das Wort verwendet für ausgerüstet, da hat ja Ilka schon zu Beginn ein wenig darüber gesprochen, dann geht es darum, dass irgendjemand komplett ausgestattet ist und wirklich alles Nötige hat. Das war ein Begriff, der häufig verwendet wurde, wenn es um Soldaten oder ganze Heere ging, die eben ausgerüstet sein mussten. Aber es ging eben auch darum, ein Schiff auszurüsten. Schiff fahren, eben auf Reisen sein, war zu Paulus Zeit nochmal eine ganz andere Nummer. Tatsächlich gab es Monate im Jahr, da hat man empfohlen, das Mittelmeer am besten gar nicht zu befahren, weil es so gefährlich war. Die Schiffe hatten keine Motoren, die hatten keine Autopiloten. Man war sehr vom Wetter abhängig. Man brauchte die Sterne für die Navigation. Man konnte nie wissen, wie lange würde die Reise tatsächlich dauern. Wie viel Proviant brauchte man? Wer sollte am besten an Bord sein? Was könnte eventuell alles auftreten an Problemen? Und es gab halt nicht die Möglichkeit, mal geschwind bei der nächsten Ausfahrt runterzufahren und sich für überteuerte Preise irgendetwas, was fehlte, nachzukaufen. Dafür gab es auf dem Mittelmeer zusätzlich noch Piraten, also auch hier eine Gefahr, wo man auch in der Besatzung dafür gewappnet sein musste. Und deswegen war es eine sehr große Verantwortung, das Schiff so vorzubereiten und auszurüsten, dass es bestmöglich vorbereitet war für die Reise. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass Paulus diesen Begriff erwähnt, weil er selber schon in seinem Leben die Erfahrung gemacht hat, was es bedeutet, wenn man eben Schiffbruch erleidet. Und deswegen ist die Hypothese, die er hier aufführt, so stark, weil er sagt, es ist alles da. Das bedeutet, wenn die Woche meine Chefin zu mir reinkommt ins Büro und erklärt, sie hat da so eine tolle Idee, dass wir einmal in der kompletten Abteilung die Sitzordnung ändern, dann sagt Paulus, das ist eine Herausforderung, der wirst du gewachsen mit Hilfe der Schrift. Jetzt kenne ich in der Bibel keine Geschichte, wo das drinsteht. Ich könnte anfangen zu suchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, diese Situation ist nicht beschrieben. Aber wovon die Bibel definitiv schreibt, ist, wie verhalte ich mich meiner Obrigkeit, meinen Leitern gegenüber? Wie verhalte ich mich meinen Kollegen gegenüber? Lebe ich wirklich in dem Verständnis, dass nichts passieren kann, was außerhalb von Gottes Kontrolle liegt und dass dann auch diese Situation innerhalb seiner Kontrolle liegt und er sie bewusst zugelassen hat? Und wenn wir auf der Arbeit damit diskutieren, wie gehen wir eigentlich mit KI um und was ist der richtige Umgang, dann bin ich auch mir da ziemlich sicher, dass die Bibel das Wort künstliche Intelligenz nicht kannte. Aber die Bibel weiß ziemlich viel über Kreativität und Schöpfungsprozesse, über Transparenz, aber auch, was es bedeutet, woher etwas Neues entstehen kann und wer Dinge neu macht und was nicht neu gemacht werden kann. Die Bibel schreibt auch darüber, wie es ist, Mitarbeiter wertzuschätzen, dass die Arbeitsbedingungen, aber auch die Löhne gerecht sind. Und das sind alles Prinzipien aus der Bibel, die ich auch auf so etwas wie das Thema KI anwenden darf und laut Paulus auch anwenden soll. Das ist also Paulus' Aussage. Das ausgerüstet, das ist kein Fragezeichen hinten dran, das ist ein Ausrufezeichen. Ich brauche nicht mal die kleine Tasche, ich brauche nicht den großen Koffer. Ich brauche das hier und den richtigen Umgang damit. Das Wort hat die Autorität, es hat die Stellung, es ist von Gott gehaucht. Die Frage ist nur, hat es tatsächlich mein Vertrauen? Und ich wünsche uns allen, dass wir sagen können, ja, bei mir ist es auch ein Ausrufezeichen und kein Fragezeichen mehr.